Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Die Hoffnung hat sich zerschlagen. Die Siedenweberei Weissbrot Zürcher schliesst Produktion zu Hause am Albis. Über 3/4 der Angestellten verlieren die Stelle. Die Fäkalien tropfen weiter. Die Gewerkschaft Unia hat zum zweiten Mal eine Baustelle am Zürcher Hauptbahnhof besetzt. Die SBB weisen die Vorwürfe zurück. Die Hells Angels müssen einmal vorfahren. Das Bundesstrafgericht Bellinzona hat den Prozess verschoben. Beweismittel seien unübersichtlich. Der Protest gegen Banken geht weiter. Die Aktivisten haben sich auf dem Lindenhof eingerichtet. Die Polizei toleriert es vorläufig. Und das Wetter? Morgen ist es sehr neblig, dann scheint die Sonne. Die Temperaturen liegen bei 16 Grad. Am Mikrofon Margrit Meier. Traditionsweberei Weissbrot Zürcher zu Hause am Albis muss ihre Produktion verkaufen. Wie die Siedenweberei heute mitteilt hat, übernimmt die Firma aus Deutschland den Betrieb. 74 von 100 Leuten verlieren die Stelle. Der Oliver Weissbrot, Chef von Weissbrot und Zürcher.
Ja, wir haben unsere Ankündigung, die wir vor 2 Wochen gemacht haben, müssen wahr machen. Wir mussten den Leuten mitteilen, dass es sich nicht mehr lohnt, in der Schweiz die Produkte herzustellen. Wir können auch mit sehr harten Massnahmen das nicht mehr aufrechterhalten. Und somit die Produktion und auch der Verkaufsapparat von den Einrichtungsstoffen, wo unser grösstes Geschäft ist, auch Damenoberbekleidungsstoff und Krawattenstoff, dass wir das einstellen und somit 74 Leute ihre Stelle werden verlieren.
Der Oliver Weissbrot hofft aber, dass es ein paar der Arbeiter auf Deutschland mitwechseln können. Die Hauptgründe, warum Weissbrot Siedenweberei verkaufen muss, sind die Wirtschaftskrise und der hohe Frankenkurs. Zu Hause am Albis bleibt aber der Verkaufsladen und der soll eventuell sogar ausgebaut werden. Auf einer Baustelle zur Durchmesserlinie unter dem Zürcher Hauptbahnhof wird seit dem Mittag wieder gestreikt. Die Gewerkschaft Unia begründet die Massnahme mit dem unhaltbaren Zustand auf dieser Baustelle unter den Gleisen. Urin, Kot und anderer Dreck aus Blumsklo von alten Bahnwagen tropft immer noch direkt auf die Köpfe der Bauarbeiter. Die SBB hat trotz Versprechungen zu wenig unternommen, um das Problem zu lösen, sagt Unia. Roger Steinemann.
Sie haben im wahrsten Sinn des Wortes einen Scheissjob. Immer wieder tropft eine unappetitliche Soße von den Gleis 11 bis 14 auf die Köpfe der Bauarbeiter, die unten dran am Arbeiten sind. Schon am letzten Mittwoch hat die Gewerkschaft Unia die unterirdische Baustelle kurzzeitig blockiert, zum Druck aufsetzen. Passiert sei aber wenig bis nichts, sagt der Sprecher der Gewerkschaft Unia, der Lorenz Keller.
Wir haben letzte Woche mit der SBB erste Massnahmen angeschaut, die wir sofort können umsetzen können. Beispielsweise mehr Personal im Bahnhof, wo bei einfahrenden Zügen sofort die Toiletten abschliessen, dass die nicht benutzt werden während dem Aufenthalt im HB. Kontrolle von uns dagegen, dass die Massnahmen nicht oder nur sehr unzureichend umgesetzt wird. Darum haben wir uns auch heute nochmal zum Schritt entschieden, nochmal zuzumachen, um wirklich nochmal zu sagen, ein Vertrauen und Geduld kommt langsam an ein Ende.
Die SBB ihrerseits weisen die Vorwürfe zurück. Sie sagen nicht untätig gewesen. Im September hat man eine Plexiglasabdeckung eingebaut, die den grössten Teil der Fäkalien zurückhebt. Und tatsächlich, ab morgen schliesst man jeweils auch einen Teil der Zugtoiletten bei der Einfahrt in den Bahnhof ab. Dass das erst ab morgen passiere, das hänge aber nicht mit dem neuen Streik zusammen, betont die SBB-Sprecherin Lea Meyer.
Sie können sich vorstellen, in einem Grossbetrieb wie bei uns, das braucht ein Zeitchen, da muss man einfach ein paar Tage Zeit haben, bis alle Mitarbeiter informiert sind, wie man jetzt weiter vorgeht und auf morgen sind wir jetzt bereit.
Eine wesentliche Forderung von der Gewerkschaft Unia sei damit erfüllt.
So kann kein Schmutzwasser mehr durch die Rillen fliessen.
Die Unia selber traut dieser Sache und der SBB noch nicht. Sie hat vor wenigen Minuten entschieden, dass die betroffene Baustelle auch morgen Dienstag zubleibt. Für den Lorenz Keller von der Unia geht es so weiter.
Dass wir morgen da wieder vor Ort würden sein, wenn wir selbstverständlich kontrollieren würden, was genau ist, was genau die Auswirkungen sind von den Massnahmen, die die SBB ergreift und dann die Situation wieder neu beurteilen.
Die SBB verurteilt die Blockade scharf. Die Unia verstoße mit dem Baustopp gegen Abmachungen.
Zuerst hat sie die Bundesanwaltschaft angeklagt wegen organisiertem Verbrechen. Dann ist die Anklage geschrumpft auf Drogendelikt und versuchte Erpressung. Und heute hat der Prozess gegen die 4 Zürcher Hells Angels angefangen. dann, nach einem halben Tag Verhandlung, die grosse Überraschung. Das Bundesstrafgericht Bellinzona hat die Verhandlung abgebrochen und den Prozess verschoben. Unser Korrespondent Alexander Grass hat den Prozess mitverfolgt. Alexander Grass, wie hat denn das Gericht den Abbruch der Verhandlung begründet?
Ja, das ist wirklich ungewöhnlich gewesen, was heute passiert ist in Bellinzona. Gerichtspräsidentin Miriam Forni hat einfach festgestellt, dass im Gericht gar nicht alle Beweismittel vorliegen. Ein Teil von diesen Video- und Tonaufzeichnungen, also von diesen DVDs, die sind an ein anderes Gericht geschickt worden. Und natürlich müssen alle Akten vollständig sein in diesem Prozess. Und dann hat es noch ein zweites Problem gegeben, nämlich, dass das Material sehr schwierig ist zum Einschauen, zum Verstehen, was da drin ist. Und da hat die Richterin der Bundesanwaltschaft den Auftrag gegeben, alle 8000 Stunden von dem Material so abzuspeichern, dass die auch mit einem normalen Computer problemlos aufgemacht werden können. Und sie hat gefordert, dass das in chronologischer Form passiert und mit dem Inhaltsverzeichnis, wo man daraus kommt, was wer wann gesagt hat.
Wie haben denn die 4 angeklagten Hells Angels reagiert?
Ja, die Überraschung war also perfekt gewesen und ich habe mich an Hauptbeschuldigten gehalten. Der hat also beim Auslaufen aus dem Gerichtssaal die 2 Staatsanwälte beschimpft und dann hat er sich auch noch einem Vertreter von der Bundeskriminalpolizei gehalten, dass sie einen lausigen Job geliefert haben nach 8 Jahren Verfahrenstour, hat er gesagt. Also, der hat also wirklich einen richtigen Wutausbruch geliefert. Er hat gehofft, dass er ja frei kommt diese Woche.
Der Verteidiger ist ja der Valentin Landmann. Was hat er gesagt, als der Prozess verschoben worden ist?
Ja, dass die Verhandlung Platz zeigt, das sei ein absolut korrekter Entscheid, hat er gesagt. Das Lauschangriffsmaterial, das sei einfach schlicht nicht aufarbeitbar. Es sei ein Armutszeugnis für die Anklagebehörde, dass sie nach 8 Jahren Verfahrensdauer so eine mangelhafte Präsentation anbringen, hat er gesagt. Und dass ein Teil von den Unterlagen gar nicht vorhanden sei, das sei auch mangelhaft. Und eben notabene, das Abhörmaterial, das ist zentral in dem Prozess. Das gibt nämlich keine Belastungszeuge, sondern vor allem das Material ist es, wo sich der Anklagte aufstützt.
Die Verhandlung ist heute abgebrochen worden. Wie geht es denn jetzt mit dem Prozess gegen die Hells Angels weiter?
Ja gut, ein Freispruch ist das natürlich keiner, der heute gekommen ist. Das Verfahren ist ja nur vertagt und jetzt hat die Bundesanwaltschaft eine Frist bis zum 21. November. Die Staatsanwältin des Bundes hat gesagt, ja, den Auftrag den nehmen sie entgegen. Aber sie ist nicht sicher gewesen, ob das zu schaffen war. 8000 Stunden Material umformatieren mit Inhaltsverzeichnis etc. Versehen, das ist eine Riesenarbeit. Und dann muss das alles in 6-facher Ausführung wieder auf Bellinzona, von dort weiter zur Verteidigung. Und die wird das aufgeschaffene Material dann bearbeiten. Auch das kostet Zeit. Also gut möglich, dass der Prozess erst nächstes Jahr weitergeht und sicher ist einfach, dass die Verfahrensdauer, die jetzt schon extrem lang ist mit 8 Jahren, dass die jetzt noch mal länger wird.
Danke, Alexander Grass. Unser Korrespondent Alexander Grass über den Prozess gegen die Hells Angels, der heute Nachmittag abgebrochen und vertagt worden ist. Der Protest gegen Geldgier und das Bankensystem geht auch in der Stadt Zürich weiter. Am Morgen ist ein Grüppli von rund 40 Aktivisten vom Paradeplatz auf den Lindenhof in der Zürcher Altstadt gezügelt und hat dort rund 12 Zelte aufgeschlagen. Die Zürcher Protestbewegung nach dem Vorbild von Occupy Wall Street in New York habe erst gerade angefangen, haben ein paar Vertreter am Morgen gesagt.
Es bezweckt schon jetzt etwas, weil die Leute kommen auf uns zu und fangen auch über uns zu reden.
Ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir dranbleiben. Es ist ganz wichtig, dass es Leute hat, die hier auch campieren, die das Lager aufschlagen.
Man merkt, die Leute haben nicht irgendwie seit 2 Monaten, seit es Occupy Wall Street gibt, sich mit dem Thema beschäftigt. Und das ist echt extrem fruchtbar, die Dialoge. Also ich habe das gewartet.
Die einen wollen den ganzen Winter ausharren, wenn es nötig ist, ob auf dem Lindenhof oder anderswo. Die Zürcher Stadtpolizei hat die friedliche Kundgebung vom letzten Wochenende auf dem Paradeplatz toleriert, auch wenn es keine Bewilligung dafür gegeben hat. Weil es dabei auch keine Lärmklagen oder Sachbeschädigungen gegeben hat, dürfte es auch keine Anzeige geben. Wie lange die Protestaktion auf dem Lindenhof geduldet ist, das hat Dorothea Simeon vom Zürcher Polizeivorsteher Daniel Leupi wissen.
Wir lassen sie mal auf die Zuseher hin gewähren. Wir nehmen das als Fortsetzung von dem politischen Statement, das auf dem Paradeplatz abgegeben worden ist, war nach wie vor als Teil dieser globalen Aktion. Und solange das so ist und solange sie keinen Anlass geben zum Einschreiten wegen Lärm oder wegen Abfall, solange dürfen wir das auf die Zuseher hin mal tolerieren.
Wenn sie jetzt so quasi über Wochen weg würden dort campieren und es würden die Leute anstossen dran, wäre das ein Grund, um etwas zu unternehmen?
Das sind alles Wer-Wenn-Fragen, was Wer-Wenn. Im Moment ist das müssig. Jetzt haben wir die Situation und die Polizei wird das vor Ort laufend beobachten und situativ reagieren.
Wenn sie aufs Wochenende wieder den Paradeplatz quasi im Beschlag nehmen, auch das würde wieder geduldet?
Ja, grundsätzlich ist es eigentlich unser Anliegen, dass sich endlich jemand würde um eine Demonstrationsbewilligung bemühen. Ich glaube, die Leute haben auch gesehen, dass man grundsätzlich mit der Polizei gut zusammenarbeiten kann. Da ist sehr viel informell gelaufen und von dem her gibt es eigentlich keinen Grund, dass nicht jemand sich darum kümmert, dass man einfach dann eine Ansprechperson hat, wo man auch Sachen kann regeln kann, wo man Rahmenbedingungen kann klären kann. Von dem her ist es grundsätzlich auch bewilligungsfähig, so eine Aktion auf dem Paradeplatz. Aber wie gesagt, ideal wäre es, es gäbe jemanden, der sich würde, offiziell auch bei der Polizei melden.
Gut, die sagen natürlich, sie sagen ein Kollektiv, da kann nicht einer allein für die ganze Gruppe reden, sondern die Polizei soll doch an die Vollversammlung kommen. Ist das ein Thema? Ist das etwas, wo Sie sich vorstellen
können? Ich denke nicht, dass Polizei oder auch der Polizeivorsteher an die Vollversammlung geht. Schlussendlich ist ja auch ihr Zielpublikum nicht ein Stadtrat von Zürich, sondern ich glaube, sie haben Anliegen gegenüber dem Bankensystem weltweit, sicher auch gegenüber unserem nationalen Parlament, wo Rahmenbedingungen setzen. Ich glaube, das müsste eigentlich ihr Zielpublikum sein.
Sie persönlich, haben Sie schon einen Augenschein genommen von diesem Grüppli jetzt hier auf dem Lindenhof?
Nein, das habe ich nicht.
Aber haben Sie Ihre persönliche Sympathie?
Also eine gewisse Sympathie sind für die Anliegen um, sicher nicht für jede einzelne, umso mehr, als es ja auch nicht einen klaren Forderungskatalog gibt, sondern ich glaube, da kommt mehr eine Grundstimmung zum Ausdruck. Aber ich glaube, die Leute verstehen sich nicht unbedingt als sehr strukturierte Bewegung.
Der Daniel Leupi, Polizeivorsteher von der Stadt Zürich, auf die Frage von der Dorothea Simeon. Die Immobilien werden immer wertvoller. In den letzten Monaten ist auch das Wohneigentum in den Landgemeinden im Kanton Zürich deutlich teurer geworden. Das zeigt die Statistik von der Zürcher Kantonalbank. Preise für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen sind zwischen dem Juli und dem September um 2,1% gestiegen. Auch gestiegen, aber viel weniger, ist der Preis für Wohnungen und Einfamilienhäuser rund um den Zürichsee, nämlich 0,9%. Der 23-jährige Mann, der beim Fußballmatch GC gegen FC Zürich eine Petarde in die Zuschauer gerührt hat, bleibt immer noch in Untersuchungshaft. Wie der zuständige Staatsanwalt auf Anfrage von der Nachrichtenagentur SDA gesagt hat, besteht immer noch Verdunkelungsgefahr. Wenn der Fußballfan aus der Haft entlassen wird, kann der Staatsanwalt nichts sagen. Der 23-jährige hat sich ein paar Tage nach dem Derby der Polizei gestellt, weil seine Fotos in den Medien veröffentlicht worden ist. Es war ein Sonntagsspaziergang von der besonderen Art, den ein Vater gestern in Zürich mit seinen beiden kleinen Buben gemacht hat. Er ist mit ihnen voraus und er ist mit ihnen gesprayen. Beim Güterbahnhof unter der Haarbrücke in Zürich haben die drei ihre geeigneten Objekte gefunden und sie haben dort Baucontainer und Baumaschinen versprayt. Passanten haben das kreative Wirken beobachtet und der Polizei gemeldet. Die ist dann ausgerückt und hat die Aktion beendet. Das Budget 2012 der Gemeinde Neuhausen rechnet mit einem Defizit von einer knappen halben Million Franken. Das ist ein bisschen besser als erwartet. Ursprünglich hatte das Budget ein Defizit von 4 Millionen Franken gehabt. Dann hat der Gemeinderat aber nochmal mit dem Rotstift Altbüste überarbeitet und hat das Defizit auf eine halbe Million runterdrücken.
Entscheidung 11.
Die eidgenössischen Wahlen auf Schweizer Radio DRS.
Wer gewinnt? Am Sonntag fällt die Entscheidung. Wer vertritt Kanton Zürich und Schaffhausen die nächsten 4 Jahre im Ständerat? Wird überhaupt schon jemand gewählt im ersten Wahlgang? Wie geht es aus in den Nationalratswahlen? Welche Parteien legen zu? Welche verlieren? Das Regionalschall Zürich Schaffhausen berichtet am Sonntag laufend über die Entscheidung. Ab Mittag um 12 Uhr bis zur Nacht um 10 Uhr in diversen Einschaltungen und Sondersendungen. Wer gewinnt? Das Regionalschall Zürich Schaffhausen auf DRS 1, auch am Wahlsonntag, Ihres Wahlradio.
Entscheidung 11.
In vielen Gemeinden im Kanton Zürich können sich die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler freuen. Sie müssen weniger Steuern zahlen. Die Steuerfüße purzeln das nächste Jahr aber zum Teil sogar um mehr als 10%. Möglich ist das unter anderem wegen dem neuen Finanzausgleich, der die ärmeren Gemeinden noch etwas stärker unterstützt als bis jetzt. Peter Fritschi.
Laut jubeln können zum Beispiel die Einwohnerinnen und Einwohner von Dienhard im Zürcher Wieland. Dort soll der Steuerfuss gerade um 14% runtergehen, von 102 auf 88%. Im alten Finanzausgleichsmechanismus sei Dienhard immer eher in der Schlechten weggekommen, findet der Gemeindepräsident Peter Matzinger. Die Gemeinde habe zwar gut gehaushaltet, sei aber dafür nicht belohnt worden.
Durch das haben wir auch immer wieder müssen, Jahre darauf Steuerfuss zurückzahlen. In einer von den wenigen Gemeinden, die das haben müssen. Und wir haben jetzt natürlich mit dem neuen Finanzausgleich die bessere Ausgangslage. Wir können die eigentlich gerade weitergeben.
Mit dem neuen Finanzausgleich fließt gute Million Franken mehr auf Dienhard als noch im alten System. Profitieren vom neuen Finanzausgleich und Steuern senken, tun auch mehrere andere Gemeinden. Von Soizach über Bülach, Wangen-Brütisele, Rüschlicken bis Mönchaltdorf. Und zwar sind es vor allem mittelgrosse Orte, die sich über mehr Geld aus den Ausgleichskassen freuen können, sagt der Heinz Montanari, der beim Kanton Zürich für Gemeindefinanzen zuständig ist.
Die mittelgrossen Gemeinden sind eigentlich im alten Finanzausgleich ein bisschen schlechter gestellt gewesen mit dem Ressourcenausgleich oder mit dem Steuerkraftausgleich, wie es dort noch geheissen hat. Dort haben sie weniger prozentual bekommen als kleine und grosse Gemeinden. Und entsprechend können sie jetzt eigentlich profitieren von dem neuen Finanzausgleich.
Profitieren, das heisst jetzt eben in vielen Gemeinden Steuern senken. Für den Kanton sei das ein legitimer Schritt, sagt der Heinz Montanari. Es ist aber nicht nur das Geld aus dem Finanzausgleichstopf, das diesen Gemeinden mehr Luft gibt zum Steuern senken. Der Stefan Hunger, Finanzgemeinderat von Mönchaltdorf.
Zweitens ist auch, dass wir die letzten Jahre sehr gut gewirtschaftet haben, in dem Sinn, dass wir unser Eigenkapital haben können erhöhen. Wir haben auch können Fremdkapital abbauen. Und von dem her, wir jetzt das Gefühl haben, wenn wir mehr Geld kriegen vom Kanton, dass wir das auch den Bürger weitergeben.
Mönchaltdorf will die Steuern in den nächsten zwei Jahren alles in allem um 10% abschrauben. Was bei fast allen Gemeinden auch noch positiv zu Buch schlägt, sind weniger Ausgaben für Pflegekosten. Das dank der neuen Spitalfinanzierung. Und mehr Steuereinnahmen. Es gibt aber auch den anderen Fall. Gemeinden, die es nicht so rosig aussieht. Stefa zum Beispiel soll der Steuerfuss nächstes Jahr um 3% hochgehen. Weil es also auch das nächste Jahr Gemeinden gibt, die mit den Steuern hochgehen oder den Steuerfuss so lohnt, wie er ist, erwartet Heinz Montanari, der Steuerexperte vom Kanton, über das Ganze gesehen keine gewaltigen Umwälzungen.
Der Trend geht eigentlich in eine leichte Senkung der Steuerfüsse. Vor allem so mittelgrosse Gemeinden haben doch ein gewisses Potenzial, um ihre Steuerfüsse zu senken.
Ob es dann am Ende tatsächlich eine so eine leichte Senkung der Steuerfüsse gibt, das ist erst Ende Jahr klar. Also dann, wenn die Gemeindeversammlungen und die lokalen Parlamente über die Steuerfussanträge abgestimmt haben. Offen ist ja auch noch, wie hoch der kantonale Steuerfuss tatsächlich dann ausfällt. Der Regierungsrat würde gerne um satte 7% anschrauben. Aber das ist politisch höchst umstritten.
Das Zürcher Tonhallenorchester ist omnipräsent auf dem CD-Markt. Für seine Einspielung von der 8. Sinfonie von Gustav Mahler hat es erst gerade kürzlich den Echo-Klassik-Preis bekommen. Eine Gesamtaufnahme mit den 4 Sinfonien von Johannes Brahms liegt ganz neu in den Läden und die Aufnahmen von allen Schubert-Sinfonien laufen auf Hochtouren. Nur, der CD-Verkauf stagniert, Geld bringt es nicht viel. Stellt sich die Frage, was die vielen Einspielungen im Tonhallenorchester bringen. Cordelia Fankhauser hat nachgefragt.
Der Intendant vom Zürcher Tonhallenorchester, Elmar Weingarten, bringt es mit einem kurzen Satz auf den Punkt.
CDs produzieren bedeutet klappern.
Klappern, das heisst Werbung machen und seine Vorzüge öffentlich präsentieren. Und für das sind CDs ideal. CDs sind die Visitenkarte. Mit CDs kann man ein Orchester bekannt machen.
Selbst wenn die Leute es nicht kaufen, aber Dinge erscheinen und die werden rezensiert und wenn sie gut rezensiert werden, dann hat das einen PR-Effekt. Und was wirklich wichtig ist für jedes Orchester, vor allen Dingen, wenn es dann auch interessiert ist, ins Ausland zu fahren, dass es bekannt wird.
CDs haben einen PR-Effekt und vor allem im Ausland kann man dank CDs Engagement generieren. Das ist ein Grund, warum das Tonhallenorchester CDs aufnimmt. CDs haben aber auch eine Art einen didaktischen Effekt für die Musikerinnen und Musiker, meint Rilmar Weingarten, weil bei Aufnahmen können sie ihr Spiel ständig verbessern.
Also das ist ein ganz großer Vorteil auch für das Orchester, also auf diesem Wege der sich ständig steigernden technischen Vollkommenheit. Das Orchester ist ja in den letzten Jahren unter David Zinman wirklich zu einem sehr, sehr perfekten Klangkörper geworden.
Eine CD-Aufnahme muss heute perfekt sein, viel perfekter als jedes Konzert. Dort kann und darf ab und zu mal ein Ton daneben gehen, weil im Konzert ist der Moment wichtig, die Stimmung und die Atmosphäre im Saal. Das alles zählt bei einer CD-Aufnahme weniger, da geht es viel mehr um Perfektion. Bei CDs kann sich ein Orchester also ständig verbessern und CDs sind auch Dokumente. Einerseits zeigen sie, wie das man in der jeweiligen Zeit die grossen Klassiker Beethoven, Brahms, Mahler gerade interpretiert. Eine Beethoven-Symphonie spielt man zum Beispiel heute ganz anders als noch vor 30 Jahren.
Also ich finde, dass man schon wissen soll in 20, 30 Jahren, wie hat man in den 90er und im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts musiziert.
Und CDs sind auch ein Dokument für Konzertbesucher, meint Rilmar Weingarten.
Die gehen in ein Konzert und fanden dieses Brahms-Konzert wunderbar, diese Serie, und kaufen das und haben das zu Hause und erinnern sich an diese wunderbaren Aufführungen. Auch das ist ein Dokument und auch dafür lohnt es sich.
Es gibt also viele gute Gründe, warum das Zürcher Tonhallenorchester CDs aufnimmt. Nur für etwas lohnen sich CDs nicht, zum Geld verdienen.
Nein, also wir machen, es wäre Unsinn zu sagen, dass wir damit unsere Einkommenssituation verbessern.
Der Ilmar Weingarten und sein Orchester verdienen die Rappen und Franken nicht wirklich an ihren CDs. Aber sie zahlen auch kaum etwas drauf, weil das Orchester ist sowieso im Dienst, so sagt man dem. Und die Solisten, die sind relativ billig, weil auch sie von der Aufnahme profitieren. Bleiben also noch die Produktionskosten.
Und die technische Produktion, die bewegt sich so zwischen 20 und 50.000, je nachdem, wie komplex das ist. Also, aber das ist machbar und dafür haben wir dann auch immer Sponsoren gefunden, sodass also unser Etat, den wir aus der öffentlichen Hand bekommen, dadurch nicht belastet wird.
CDs produzieren lohnt sich also für ein Orchester, auch wenn es nichts daran verdient und vielleicht nicht einmal viel verkauft. Wobei, es gibt immer wieder Ausnahmen. Die Beethoven-Symphonien mit dem Tonhallenorchester sind ein richtiger Verkaufshit gewesen. Sie sind mehr als 1 Million Mal verkauft worden. Wobei, dass sie so billig gewesen sind, das hat sicher geholfen. Und jetzt könnte der Echo-Preis, den das Tonhallenorchester für seine 8. Symphonie von Gustav Mahler bekommen hat, helfen. So ein Preis kann den Verkauf nämlich durchaus ankurbeln, meint Rilmar Weingarten.
Ein Preis hilft immer. Ich meine, Sie wissen ja, in Deutschland gibt es die Stiftung Warentest und wenn die also sagt, sehr gut, dann hilft das dem Verkauf. Und genauso ist es nichts anderes, wie wenn die Stiftung Warentest bei einer Seife sagt, ist gut. Wenn der Echo-Preis verliehen ist, dann ist das gut für den Verkauf einer CD.
Der Ilmar Weingarten, Intendant vom Zürcher Tonhallenorchester, über den Sinn von ihren CD-Produktionen. Das war der Beitrag von der Cordelia Fankhäser. Die Chance, dass morgen die Sonne nochmal scheint, die Chance ist gross. Das jedenfalls verspricht der Jürg Zock von SF Meteo.
In der Nacht ist es zuerst häufig sternenklar, später breitet sich zum Teil dichter Nebel aus. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 2 Grad. In ein paar Muldenlagen muss man mit Bodenfrost rechnen. Morgen am Dienstag hat es vor allem in Schaffhausen, im Unter- und im Wieland zuerst noch Nebel rum. Die Obergrenze liegt bei etwa 600 Meter. Und bis am Mittag rum löst er sich an den meisten Orten auf. Außerhalb vom Nebel gibt es morgen nochmal ziemlich sonniges Wetter. Ab und zu gibt es aber auch ein paar Schleierwolken, die durchziehen. Dazu wird morgen am Nachmittag der Südwestwind vor allem auf den Bergen und Hügeln immer stärker. Darum ist es so relativ mild mit 16 Grad, auf dem Rande hat es 14 und auf dem Hörnli 13 Grad. Am Mittwoch geht es in Trüb und Nasswetter, es regnet immer wieder und am Abend gibt es im Oberland ab 1000 Meter sogar ein bisschen Schnee. Dazu ist es noch spürbar kühler mit nur noch knapp 10 Grad.
Und vor dem Echo der Zeit nochmal den Blick auf die wichtigsten regionalen Meldungen vom heutigen Tag. Vor 2 Wochen hat es noch ein bisschen Hoffnung gegeben, die hat sich aber nicht erfüllt. Traditionsweberei Weissbrot Zürcher Zuhause Albis muss schliessen. Die Ziedenweberei verkauft ihre Produktion auf Deutschland. 74 von 100 Leuten verlieren die Stelle. Zuhause Albis bleibt noch der Verkaufsladen, der soll eventuell sogar noch ausgebaut werden. Die Gewerkschaft Unia hat heute zum zweiten Mal eine Baustelle unter den Gleisen beim Hauptbahnhof besetzt, weil immer noch Urin, Kot und anderer Dreck aus den Plumpsklo von alten Bahnwagen auf die Köpfe der Bauarbeiter tropft. Die SBB hat es wenig gemacht, kritisiert die Gewerkschaft. Der Vorwurf weist die SBB zurück. Die Blockierung der Baustelle soll morgen weitergehen. Die Protestbewegung Occupy Paradeplatz geht weiter. Heute Morgen haben rund 40 Aktivisten den Paradeplatz geräumt und sind auf den Lindenhof gezügelt. Dort haben sie sich eingerichtet und ein knappes Dutzend Zelte aufgestellt. Wie der Zürcher Polizeivorstand Daniel Leupi gesagt hat, können die Aktivisten vorläufig bleiben. Wie lange, das hat er aber nicht sagen. Der Prozess gegen die 4 Zürcher Mitglieder von den Hells Angels vor dem Bundesstrafgericht zu Bellinzona ist nach einem halben Tag Verhandlung abgebrochen worden. Das Gericht hat gefunden, dass Beweismittel nicht vollständig seien und dass es bei diesen 8000 Stunden Abhörprotokoll keine Übersicht gebe. Die Bundesanwaltschaft hat jetzt Zeit bis Ende November, dann soll der Prozess weitergehen. Und das war es von heute. Verantwortlich für die Sendungen war Sabine Meyer. Am Mikrofon Margrit Meyer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.